Leute, wir sind angekommen und hoffen, ihr habt alle Halloween gut überstanden. Bei uns geht's heute um Thanksgiving. Ein Pitstop vor der Weihnachtssaison, ja. Und Thanksgiving ist ein Film von Eli Roth. Ich persönlich bin großer Fan von ihm. Ich weiß, er kriegt viel Kritik und hier und da. Aber er hat ein paar richtig geile Werke gemacht. Vor allem der Typ lebt einfach Horror und vor allem die 80s Slasher, was man an diesem Film auch absolut erkennen kann.
Hell yeah.
Wir tauchen ein in Thanksgiving zur Vorgeschichte. Wo kommt der Quatsch eigentlich her? Wie ist die Überleitung zu Black Friday? Was findet in Thanksgiving, den Film von Eli Roth, statt? Und was können wir erwarten von Thanksgiving 2? Denn denkt dran.
There will be no leftovers.
Horrorherz, deine Horrorfilmfrequenz. Serkan und Marian, zwei Berliner Horror-Nerds ohne Doktortitel. Viel Spaß.
Serkan, wie geht's dir?
Was geht, Bratan? Marian, ach, alles gut?
Ach, ja, auf jeden Fall. Dank dir der Nachfrage. Hast du Halloween gut überstanden?
Ja, mega gut. Üblicherweise gechillt mit viel Candy und schön Candy-Hangover am nächsten Tag. Meistens an der Deko ist noch sogar am Start, hängen den Scheiß immer erst spät ab. Und hab ja von dir auch schon so einige Eindrücke gehört und du hast mir viele Fotos geschickt, die ich auch in den Storys geteilt habe. War eine gute Zeit, oder?
In Salem, Massachusetts, beziehungsweise in Massachusetts, ja, auf jeden Fall. Es war richtig geil. Also ich kann es wirklich jeden empfehlen. Es ist einfach wirklich dieser Ort. Also Massachusetts, wir waren jetzt hauptsächlich in Boston, Cambridge und in Salem halt. Er ist einfach crazy, Digga. An jeder Ecke schreit's Halloween, an jeder Ecke schreit's irgendwie Spooktober und Geistergeschichte und Atmosphäre und Vibes. Und die Amerikaner, die haben halt auch so einen krassen Bock auf dieses Fest. Das merkst du, überall ist geschmückt. Die ganzen Läden sind voll gekleistert, sogar im fucking Uber hängen die Kürbisse an den, also so kleine Ornamente. Ne, an den Rückspiegeln. Also es ist wirklich ein Traum. War wirklich richtig, richtig gut. Und wie der T-800 sagen würde, I'll be back.
Super Übergang, ja. Nee, aber Trick-or-Treat, Alter. Ja, bei mir gab es auch ein paar Trick-or-Treater und man merkt ja auch immer mehr, dass das auch hier in Deutschland immer mehr angenommen wird. Hab mal gesehen, statistisch so krass viele Social-Media-Posts rund um Halloween gab es, glaube ich, in Deutschland noch nie. Es ist wirklich durch die Decke gegangen, überall. Jeder will auf irgendwas mit meine Lieblingshorrorfilme, meine Lieblingshorror-Deko. Ja, gut, sei es euch gegönnt, aber du weißt, manchmal fühle ich und denkst so, ach, komm mal, shut the fuck up. Du interessierst dich sonst nie dafür und auf einmal.
aber. Das Gute daran ist, erstens, die Marketingwelle läuft, ja. Kapitalismus funktioniert. Alles, was in den USA funktioniert, kommt früher oder später auch noch Deutschland drüber und auch an. Und das Gute ist, dass Horror wird in Deutschland immer auch ein Thema bleiben. Und wenn es auch nur dieser eine Spooktober ist, ne? Wenn es auch nur dieser eine Monat ist von Leuten, die sich dann S1 und 2 angucken von Muschietti und sich denken, ne, weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Oder dann in 10 Jahren Conjuring Teil 11, die Rückkehr der Nonne, der Mutter seiner Nonne, weißt du?
Der Mutter seiner Nonne.
Weißt du? Puh. Verstehst, was ich meine, ne? Und,
ich weiß, was du meinst.
Und deswegen blicke ich dem nicht so gegenüber wie du, aber ich verstehe, was du meinst, aber sollen sie ihren Spaß haben? Dazu ist Spooktober ja auch da.
Ne? Nee, Zeit alles zum, gut. Ne? Wir sind ja jetzt hier unter uns. Also fast jeder, der den Podcast hier hört, der ist glaube ich auf unserer Seite so. Ja. Und ich habe definitiv nichts dagegen, dass es eine bestimmte Season gibt, wo man sich dann eben auch mal mehr dem Horrorthema widmet und es nicht bei jedem zentral im Mittelpunkt des Lebens steht, ist mir auch klar. Aber man denkt sich halt immer so seinen Teil so manchmal. Ne? Geilste war, Trick or Treat, klingelt der eine Junge vor mir, steht so halb mit seinem Bucket, ja, mit seinem Pumpkin Bucket so vor mir.
Cool.
Sie immerhin, sind wieder Taurus, ja, also haben sich auch fast alle verkleidet. Es gab ein paar Jugendliche, die habe ich wieder weggeschickt und gesagt, ey, pff, was seid ihr denn, Alter? Seid ihr die Kids vom Berliner Bahnhof oder was, Alter? Die habe ich jedes Jahr.
Nee, Guck dich mal an, Junge. Zieh dich mal vernünftig an, Alter.
Ja, na gut, das sind halt Nachbarkinder. So hart wollte ich nicht mit denen sein. Aber ich meinte, ey, versuch's mal nächstes Jahr oder an der nächsten Tür. Aber da war dieses Kid, ne? Und ich fand es so lustig. Er hält mir diesen Bucket so hin. Und ich hatte halt meine Mask, hast du ja gesehen, die von die Clown-Mask von Halloween von 1978. Ja, nice. Ne? Mhm. Und mein blutiges Messer, also Prop. Und er stand so da und ich glaube, er war so kurz geschockt. Ich hatte auch noch so ein bisschen mit Special Effect so Licht, so rotes Licht. Und er so, süßes oder saures. Er hatte so eine Porzellanpuppe, so Blank-mäßig so, ja. Und sah aber schon so cool aus, aber hatte so eine Gefriertüte von Lidl als Oberteil. Das ist so geil. Und ich frag ihn so, yo, wer bist du denn? Und ja, und mit meiner Maske auf und er so nur so ganz schüchtern so, ich bin Lidl-Verkäufer. Ich musste so lachen. Ich hab das so gefeiert. Ich meine, das ist schon wieder cool. Ist.
Ey, ich hoffe, du hast ihm 2 gegeben, Bro.
Egal, ich hab ihn wirklich, weil er so super lieb und ehrlich war und die Mama hat auch noch geguckt. Er hat dann natürlich, hatte 2 Buckets mit so einem Zungenmaler-Lollis und die anderen dann mit so einem allen möglichen Kram und er durfte in beiden reingreifen. Aber ich feiere das, ich liebe das. Die Kids ein bisschen erschrecken und so weiter.
War und wie viele haben bei dir geklingelt?
Ja, es waren doch schon einige. So, wie, weiß ich jetzt. Also für Berliner Verhältnisse hier waren es viel. Es waren, glaube ich, 8 Kids, die, also unterschiedliche, die geklingelt haben. Ja.
Ja, nice. Immerhin.
War schon nicht ohne. Ja.
Immerhin.
Und jetzt geht's weiter. Gobble, gobble, Mampf, Mampf. Das große Fressen.
Ja, Mann. Wir haben jetzt Thanksgiving vor uns. Und wird in den USA an jedem vierten, also am vierten Mittwoch oder Donnerstag? Donnerstag.
Mhm.
Ja, Donnerstag zelebriert, weil Freitag, Black Friday.
Friday, ganz genau.
Wir können ja mal ganz kurz auf die Story eingehen, wie Thanksgiving zustande gekommen ist. Willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Geschichtsstunde von Horrorherz. Ja, von einem entnährten Dankfest. Im 17. Jahrhundert bis zum größten Shopping-Event der Moderne. Und was steckt hinter Thanksgiving? Welche Rolle spielt John Carver? Und warum ist dieser Feiertag heute nicht nur Anlass zum Danken, sondern auch Gegenstand berechtigter Kritik? Ja. Die Wurzeln von Thanksgiving im Englischen Erntedank-Traditionen. Aber der ikonische Bezugspunkt ist das dreitägige Erntefest im Herbst 1621 in Plymouth, Massachusetts. Mhm. Kolonisten und Wampanoag kamen zusammen. Wampanoag, das ist der Native American Tribe, der damals dort gelebt hat. Ja? Die kamen zusammen, um eine gelungene Ernte gemeinsam zu feiern. Die haben sich gegenseitig auch geholfen mit Ressourcen, die, sage ich mal, Neuankömmlinge haben denen irgendwelche Güter mitgebracht aus England. Und die Wampanoags haben auch hier geholfen, Fährten lesen, jagen, Flora, Fauna beizubringen, ne, Wetterbedingungen etc. etc. So, dann kam man zusammen, um darauf, sage ich mal, anzustoßen. Ne? Das war so Thanksgiving. Aber dazu muss man sagen, dass es über dieses Fest auch nur 2 zeitnahe Quellen gibt. Und zwar ein Absatz von Edward Winslow in Mort's Relation aus dem Jahr 1622 und eine Passage bei William Bradford. Darüber hinaus wissen wir halt wirklich nicht viel mehr. Und alles, was danach kommt, ja, alles, was dazu gedichtet wurde, kam unter anderem auch von Abraham Lincoln aus dem Jahr 1863, der dann eben Thanksgiving zum nationalen Feiertag herausgerufen hat. Abraham Lincoln, 1863, mitten im Bürgerkrieg, rief einen landesweiten Thanksgiving-Tag aus. Befördert durch die jahrelange Kampagne der Magazinherausgeberin Sarah Joseph Hale. Und 1941 legte der US-Kongress den Termin schließlich auf den 4. Donnerstag im November fest. Und somit war Thanksgiving offiziell geboren. Was hat denn eigentlich John Carver mit Thanksgiving zu tun? Ja, den lernen wir ja auch noch im Film kennen, diesen Charakter. John Carver war nämlich der erste Gouverneur der Plymouth-Kolonie von damals, der mitgeholfen hat, die Mayflower zu finanzieren, dieses große Handelsschiff, das dann rübergekommen ist, und war Erstunterzeichner des Mayflower Compact Contracts und trug eben wesentlich zur politischen Grundordnung der Siedlung bei. Und hier, das Entscheidende für die spätere Erntefeier, am 22. März 1621 schloss Carver als Gouverneur einen Friedens- und Bündnisabkommen mit den Native Americans fest. Er hieß, ich glaube, oh Gottes Willen, das muss ich mal ganz kurz mal die Google-Maschine anwerfen. Warte mal ganz kurz, ich habe es aber gleich hier noch offen, irgendein Tab irgendwo. Usame Quinn hieß der. Das war der Anführer der Wampanoags, ja. Und dieses Abkommen schuf überhaupt erst den Rahmen für eine Phase relativen Friedens und Austausch, die Voraussetzung für das spätere Herbstfest, das wir heute mit Thanksgiving verbinden. Und hier geht es auch ganz wichtig einzuordnen, Carver starb bereits im April 1621, also einen Monat später, ja, Monate vor dem ersten Thanksgiving Day. Und sein Nachfolger William Bradford führte die Kolonie weiter. Carvers Beitrag lag also weniger am Fest selbst, als mehr in der politischen Weichenstellung davor.
Okay.
Aha. Und die populäre Erzählung, dieses harmonische Fest, ewige Freundschaft etc., um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, warum dieses Thanksgiving-Fest bei vielen, vor allem natürlich liberalen Amerikanern, als ein bisschen kritisch angesehen wird. Es blendet eine zentrale Perspektive aus, denn Wampanoag-Stimmen und dessen Nachfahren und weitere indigene Sichtweisen betonen, dass die Kolonialisierung Krankheiten, Landverlust, Gewalt und schließlich Kriege mit sich gezogen haben. Voll. Und ja, total, ne? Und das Fest von 1621 wurde erst viel später zum nationalen Gründungsmythos stilisiert, ja. Museen und Historiker fordern daher, die Geschichte komplexer und inklusiver zu erzählen. Und aus diesem Grund begehen auch viele indigene Menschen seit 1970 in Plymouth am Thanksgiving Day den National Day of Mourning, also quasi den Tag der Trauer und Aufklärung über historische wie aktuelle Ungerechtigkeiten, organisiert von der UAIN, steht für United American Indians of New England.
Okay.
Und ganz kurz mal die Überleitung von Thanksgiving zu Black Friday.
Ja.
Damit sind wir bei der vielleicht schrägsten Doppelnatur des Wochenendes angekommen. Ja, Dankbarkeit am Donnerstag, Rabattschlacht am Freitag. Das ist wirklich... aber wortwörtlich, Alter, dass die Feiertags-Einkaufssaison so eng an Thanksgiving hängt, ist politisch und sprachgeschichtlich gewachsen. Denn 1939 gab es hier olle Franklin D. Roosevelt, der Thanksgiving eine Woche vorziehen wollte, um die Shopping-Saison zu verlängern zu Weihnachten. Und das sorgte eben in den USA für ein riesiges Chaos und 1941 einigte man sich dann gesetzlich auf den vierten Donnerstag im Jahr. Und der Begriff Black Friday entstand in den frühen 60ern in Philadelphia. So nannten Polizisten den Verkehrskollaps um die Massen in der City am Tag nach Thanksgiving. Und später, um das alles auch ein bisschen zu romantisieren wieder, deuteten Händler den Namen positiv um auf schwarze Zahlen statt rote Zahlen der Verluste. Ne? Und so führt die Geschichte von einem regionalen Erntefest über nationale Erzählungen und kritische Reflexionen direkt in einen Konsumtradition aus, die den US-Einzelhandel prägt und längst auch weltweit kopiert wird.
Ja, ist krass, was für Wellen das geschlagen hat. Ich fand jetzt echt interessant, dass man eigentlich so wenig Quellen hat, so offizielle Quellen von diesen ganzen Geschehen. Und da kommt so ein Gefühl bei mir hoch, dass das halt beabsichtigt einfach ignoriert oder eben nicht auserzählt wird, weil es eben nicht so blumig und schön ist, so ein Völkeraustausch. Sondern wir wissen ja, wer sich ein bisschen geschichtlich auskennt, was man mit den indigenen Völkern in den USA getan hat. Ja. Das ist ja wirklich Geschichtsverfälschung, die hier auch irgendwo betrieben wurde. Und jetzt erst Retrospektive, dass man jetzt nochmal raufguckt und sagt, hey, wir haben eine gewisse Verantwortung auch. Und daher auch die, wie war nochmal die Association? Die Indian...
Die United American Indians of New England.
Ah, okay. Ich weiß jetzt nicht, wann die gegründet wurden, aber erst viel später hat ja überhaupt sowas Gehör gefunden. Das fand ich vorher jetzt interessant, dass man eigentlich wenig Quellen hat, Und weißt du was? An was mich unmittelbar sofort erinnert? Adams Family 2 in verrückter Tradition. Du weißt, wenn die in diesem Sommerferienlager sind.
Ja.
Und dann diese Aufführung machen und Wednesday ist halt dieses indigene oder wie man früher gesagt hat, Indiana Girl. Und sie dreht einfach im wahrsten Sinne des Wortes den Spieß um und packt die Leute an den Marterpfeil und sagt, ihr habt uns Jahrhunderte unterdrückt und jetzt kommt unsere Rache. Es erinnert mich immer echt stark daran. Ich liebe diese Szene.
Ja, ich kann mich erinnern an die Szene, wie sie gleich immer face to reality. Aber ich finde es krass, weil früher auf meiner Schule, auf der Ami-Schule, da haben wir auch über die Thanksgiving-Tradition gelernt und ich kann mich noch an dieses Bilderbuch erinnern, wo alles ganz glücklich war, lächeln Indianer mit Federn im Haar, die Pilger mit ihren typischen Kostümen, also mit ihren typischen Outfits, diese schwarzen Spitzhüte, ne, und sogar die Truthähne, die auf dem Teller gelandet sind, haben gelacht in dem Bilderbuch. Ja. Ja, total.
Gobbel, gobbel, friss mich.
Ja, und das Lustige ist, dass diese Truthähne, die haben sich natürlich perfekt gemacht, weil es waren so Riesenvögel, die gut schmecken, die es dazu Genüge gab. Und als ich jetzt neulich in Cambridge, Massachusetts war, zu Halloween, da hat mir unsere Gastgeberin gesagt, so ey, passt auf, es gibt so wilde Turkeys in Cambridge. Und ich so, ja, whatever. Digga. Bis mal so ein Viech neben dir stand, da gab's wilde Turkeys, Mann. Ja, die sahen aus wie so Mini-Velociraptoren, ich schwör's dir. Ja, und die sind krass. Mit ihren riesen Klauen auf so Autos rumgesprungen und so.
Wollte gerade sagen, die haben so eine miesen Krallen auf, was? Sind gar nicht so ungefährlich.
Mies. Wurde ja herausgestellt, oder sie haben ja herausgefunden, die Wissenschaftler, dass Velociraptoren alle befedert waren. Von vorne bis hinten.
Krass.
Und there you go. Ne?
Da ist die Verwandtschaft, meinst du, wa?
Hundertprozentig, ja.
Die Gene sind noch drin, Alter. Ja, interessant auf jeden Fall. Und du hast auch schon so ein paar Sachen angesprochen, die ich auch noch mal ganz kurz zusammenfassen wollte. Wie ist denn jetzt die Transition? Ne? Also du hast ja schon gesagt, der vierte Donnerstag, ne, im Monat führt dann eben zu dem Thanksgiving-Tag. Man muss natürlich dazu wissen, für die Amis ist es drüben was ganz, ganz Besonderes, weil Familien kommen zusammen. Das wird krass zelebriert, das ist wirklich ein wichtiger Feiertag, so ein Familienfeiertag. Und wir wissen auch in den USA, die arbeiten wirklich hart. Also die haben nicht so viele Feiertage wie wir, nicht so selbstverständlich, sind wirklich Workaholics meistens. Und nach dem Thanksgiving-Tag ist der Freitag halt auch immer der freie Tag gewesen, wo man dann eben Zeit hatte. Das war natürlich auch kühn, ne, von der Industrie, wenn man wusste, dann haben die endlich mal Zeit, ihren Shopping zu planen. Ne, denn inoffiziell die Holiday Season damit eingeläutet wird. Der Ursprung, ne, der kommt natürlich noch von ganz woanders. Black Friday, das lässt sich das Wort jetzt erstmal selber wirklich zurückführen bis ins 19. Jahrhundert. Ja, also zum Ende des 19. Jahrhunderts, also ganz genau, gibt es da ein Event, 1869 bezeichnet man den Finanzkollaps, nämlich Black Friday in der USA. Da ist die Wall Street komplett zusammengebrochen, dank zwei Husos, Jim Fisk und Jay Gould. Ja, die waren nämlich so eine richtigen Golddiggers, also die haben den Hals nicht voll genug bekommen und haben den Goldmarkt manipuliert, indem sie halt eben extrem viel Gold aufgekauft haben und die Preise sind dann gefallen, der Goldpreis brach einfach zusammen. Und dann gab es halt extrem viele, eine Verkettung von wirtschaftlichen Verlusten, das ging, also die waren halt wirklich skrupellos. Bankrottwellen und das ging nicht nur in den USA, das ging, hat die kompletten Märkte bis hin nach Deutschland beeinflusst und Leute haben sich teilweise auch wirklich das Leben genommen, ja, weil es danach nicht mehr, das war große Scham, man hat alles, was man vielleicht erwirtschaftet hat, verloren und also sehr negativ behafteter Tag eigentlich, ne? Wenn du jetzt erstmal Black Friday dir anguckst. Wie du dann vorhin schon gesagt hast, im 20. Jahrhundert entwickelt sich der Begriff dann in Philadelphia 1950er, 60er Jahre dann halt wirklich immer mehr erstmal, ja, zum Verwaltungsapparat war das ein Begriff. Black Friday haben nämlich tatsächlich Polizei und Polizeibeamten nämlich immer so betitelt, immer noch negativ behaftet, weil man muss wissen halt, am Freitag nach dem Thanksgiving oder nee, Quatsch, Bullshit, am Donnerstag selbst ist der große Football, NFL, Thanksgiving-Tag. Da spielt quasi Vertreter der Marines gegen die, wie heißen die anderen? Navy, genau.
Ah, ja, stimmt, stimmt.
Der Rest wird riesig aufgezogen. NFL und Militär ist sowieso so eng miteinander verbunden, ist so krass. Das ist so eine Maschinerie. Man fördert die Leute, die besten, sozusagen fittesten Typen, die dann später dann vielleicht auch eine Karriere weiter bei den Marines machen oder bei der Navy. Also fest verankert, und damals war es dann wirklich Ausnahmezustand am Freitag. Alle haben frei, alle wollen dann, haben noch einen kleinen Hangover von ihren Thanksgiving, gut gesättigt, und dann gehen alle los und wollen einkaufen gehen an dem freien Tag, am Freitag.
Ja, Mann.
Und die Polizei hat extreme Schwierigkeiten, dann eben auch, ja, Shoplifters, also irgendwelche Diebe, die sich organisiert haben am Freitag, wo dann die Geschäfte halt besonders strapaziert sind. Die haben das halt ausgenutzt, und Black Friday war da immer noch sehr negativ behaftet, so ein Begriff für den Verwaltungsapparat, wir müssen besonders aufpassen.
Krass.
Und dann kam Black Friday, neu erfunden quasi von cleveren Marketer. Klar, die USA, wenn die eins können, ist Marketing, also Sale, Marketing, das sind die wirklich die Besten. Kannst du mir sagen, was du willst? Wir beide wissen ja sehr gut, ne, Marian und ich, wir beide haben sehr lange im Marketing oder auch immer noch im Marketing gearbeitet, wissen sehr gut über die Mechanismen und wissen halt auch, dass gerade zum Black Friday hin, das ist für Marketer, ist es eigentlich schon das Weihnachten.
Absolut.
Danach hast du einfach die Weichen gestellt, Algorithmen und KI sorgen dafür, dass alles ausgeliefert wird, und du kümmerst dich eigentlich nur noch um deine eigene Holiday-Season.
Voll, ja.
Ja, und so wurde das nach und nach, Black Friday halt, wie du es geschrieben hast, schwarze Zahlen endlich schreiben. Mhm. Ja, denn vielleicht lief dein Jahresgeschäft nicht so gut und du steckst tief im Minus, aber du weißt, da ist immer noch im letzten Quartal, auf der letzten Strecke eben die Holiday-Season, die dann eben nach Thanksgiving mit Black Friday eingeläutet wird. Und da wird nochmal so richtig Kohle gemacht. Und so ist dann die profitable Zone freigeschaltet worden, und heute erleben wir natürlich Wahnsinn, geisteskranke Angebote, befeuert jetzt in der digitalen Zeit ab die 2000er noch mit Online-Coupons und ja, also nicht nur digital, sondern auch die ganzen Retail-Shops haben dann natürlich immer mehr Leute auch gelockt mit irgendwelchen Angeboten. Es gibt so viele kleine oder auch größere Crashs, über die man berichten kann. Und das ist ein weltweites Phänomen mittlerweile, ne?
Ja, absolut. Ja. Also es ist schon der Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass in Q4 allein in Deutschland 100 Milliarden Euro ausgegeben werden.
Krass, oder?
100 Milliarden Euro in Q4 in Deutschland von Konsumenten an irgendwelche Märkte und sowas. Das ist schon eine Ansage. Und wenn ich jetzt selber auch mal surfe, du kriegst wirklich, also die Preise sind auch crazy. Also 65 G5 OLED-TVs für 1300 Euro.
Bam. Ja. Also es ist ja auch teilweise berechtigt, und es gibt ja immer wieder mal das eine oder andere, was sich jeder schon mal im Warenkorb hatte. Das Next Shiny Object. Man wartet ja dann auch immer auf den Black Friday, bis man sich das dann halt auch wirklich gönnt. Und mittlerweile in Deutschland auch extrem angekommen. Wir reden ja hier auch nicht mehr von Black Friday alleine. Wir reden ja von Black Friday Week. Dann mittlerweile fängt es schon Early Birds Offers an, schon Anfang.
Cyber Week hast du auch.
Cyber Week, Cyber Monday.
Künstliche Verknappung und das FOMO. Wird in FOMO, Panik, Fear of Missing Out, I'm gonna miss the best deal. Sag mal, gab es eigentlich so mal prominente Beispiele in Deutschland oder international, wo es ähnlich wie, wir kommen gleich drauf zu reden, zu irgendwelchen Fast-Katastrophen oder sogar Katastrophen gekommen ist?
Oh ja. Yeah. Ich hab mal die Events mal, ich gehe dir jetzt nur mal die Titel, wie sie heute genannt werden, chronologisch mal durch. Pregnant Woman Trampled in Stampede 2005. Gift Certificate Drop 2006. Stampede kills Walmart Employee. Dann 2008 Toys R Us Spat. Marine injured at Best Buy. Urban Outfitters Riot. Digga, der Name alleine, ja. Towel Turbulences, ja. Waffle Riot, ja. Wow. The Year of Pepper Spray. Ach, ich könnte noch ewig weitermachen, nur damit ihr mal eine Idee davon habt, wie krank eigentlich auch am Ende die, es ist halt lustig, wie USA denn damit auch umgeht, so, und das halt dann so nochmal wie so eine Erinnerung, so ein Momentum schafft und sagt, hey, you remember the towel turbulences in 2011? Oh, fuck, this was like, you know. Da sind die halt echt krass. Aber ich würde gerne mal ganz kurz, wenn es okay ist, mal drei meiner Lieblingsstories mal zusammenfassen. Sneaker Madness 2016. 2016 kam es in Vancouver zum Sneaker Madness Vorfall, als ein Geschäft einen seltenen Adidas Babe Sneaker, ja, falls Babe nicht kennt, ist dieser komische Affe, ist in der Hip-Hop-Szene auch bekannt, rausgebracht haben. Chaotischen Zönen hat es ausgelöst. Die Menge wurde so lautstark und aggressiv, dass er noch vor der Ladeneröffnung zu Sprechchören und Schlägereien kam, sodass die Polizei eingreifen musste. Als die Situation mit Gewalt eskalierte, sah man darunter einen Mann, der andere mit einem Gürtel von seinen ergatterten Adidas-Babeschuhen, Alter, weggehalten hat, ja, auf Distanz gehalten hat. Anschließend gab es halt noch ganz viele Festnahmen, man hat Leute gesehen, die Leuten von hinten an die Gurgel gesprungen sind und wirklich, ja, wie so ein MMA-Fighter ausgechoked haben. Das ist krank. Ja, krank. Also, das fand ich echt heftig. Und Sleep Deprived Father Crashes Car in 2012. Der Vorfall, wo ein Vater mit Schlafmangel, weil er nämlich die ganze Zeit vorher schon die ganzen Offers online durchgesucht hat und nicht geschlafen hat, ist in Palo Alto in Kalifornien passiert. Der ist dann, nämlich die Black Friday Deals, sieht man ja auch beim Film, die fangen ja meistens immer schon die Nacht vorher an. Mhm, ja, am Donnerstag Nacht kampieren Leute teilweise, damit die am Ende nachher die besten Deals bekommen. Ja. Und die sind halt dann nach ihrem Black Friday Erlebnis in ihrem schönen Lexus SUV wollten wieder nach Hause fahren. Problem war nur, der Wagen, der SUV, und wir wissen, der SUV ist schon ein Schlachtschiff, der war voll packed mit Goods, mit Stuff, allen ganzen Kram, den sie sich gekauft haben, sodass die Familie eigentlich nicht mehr richtig ordnungsgemäß im Auto sitzen konnten. Das heißt, die haben sich so eingequetscht und haben noch den Seatbelt nicht mal richtig angelegt und der Daddy ist am Steuer eingeschlafen. Tragische Geschichte. Er ist der Einzige, der angeschnallt war und überlebt hat.
Wow.
Zwei Töchter verloren, Frau verloren und natürlich ein Leben lang ein Trauma, denn alles nur wegen dem besten Black Friday Deals, die komplette Familie ausgelöscht. In Kalifornien 2012.
Das ist crazy, Mann.
Einfach irre, insane. Was seid ihr? Was ist los mit den Menschen, Alter? Ja, denkst du dir da, man will es einfach nicht glauben.
Ja, das ist schon verrückt, ey. Und dann denkst du dir auch, so war es das jetzt wert? Nope, definitiv nicht, ey.
Für was, Alter? Für was? Aber das ist halt Kapitalismus im Endstadion, Alter. Die Leute sind nur noch fixiert auf Objects. Letzte Story, Toys R Us Bad. Schusswechsel im Toys R Us. Oh, Leute, ihr wisst, Toys R Us ist ein Platz für Kinder. Und da sind zwei Pärchen. Anscheinend später hat man erfahren, die waren schon vorher irgendwie verstritten. Egal, die haben sich dort irgendwie, sind die aufeinander getroffen. Und die Frauen sind sich in die Haare geraten, aber wirklich auch buchstäblich. Es wurde auch handgreiflich. Die haben sich da die Haarbüschel ausgerissen und wollten sich die besten Artikel wo sichern. Und da hat der Streit halt begonnen. Und weil die Männer protective sein wollten und ihre Frauen verteidigen wollten, war das einzige Sinnvolle, dass jeder natürlich seine Gun rausholt. Und dann haben die sich, ja, ganz rationale Menschen halt, dann haben die sich, Alter, in Toys R Us befinden wir uns, haben die sich von, Alter, von Baby Dolls zu Action Figures durch die Abteilungen, Alter, geschossen. Die anderen haben sich irgendwo zwischen Plüschtüre versteckt noch, ja, und ihre Kinder versucht zu sichern. Und am Ende haben sie sich wohl an der Kasse, nachdem man sie versucht hat auseinanderzuhalten, doch wirklich getroffen. Und dann kam es zum Final Shootout und die beiden Männer haben sich gegenseitig gekillt.
Das ist der Wahnsinn, ey. Aber das kannst du mal sehen, wie wie irre man da wird. Ne? Nur wenn es irgendwie darum geht, du hast jetzt 10% gespart oder sowas. Ne? Das ist doch wirklich verrückt, ey.
Ja, ja, also es ist so, du hast vorhin gesagt, alles, was in den USA ist, schwappt auch irgendwann zu uns rüber. Safe. Hundertprozentig. Und leider auch eben die negativen Sachen. Dann ist ja nicht so, dass wir hier von die dummen Amis und das Phänomen, das ist ein Phänomen des Kapitalismus, die einfach nur Ellbogen ausfahren und immer mehr nur in sich sehen und ihre eigene Bubble und keine Hard Feelings irgendwie für irgendjemand anderen haben.
Ja? Ja, total.
Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, in Alexa 2007,
Hier, Alexa am, ja klar.
Am Alexanderplatz, dieses große, die große Mall.
Ja.
Da war die neue Eröffnung vom Mediamarkt. Ja, krass, und jeder, der schon mal da war, die haben riesengroße Glastüren vorne.
Der ist riesig, der Alexa.
Verdammt, ich glaube, das ist ein richtiges Schlachtschiff, wenn nicht der größte sogar in Berlin.
Ja.
Und als der eröffnet hatte, ja, die haben dann auch noch mal richtig Werbung dafür gemacht. Da kommt dann auch mal die Frage, wie fern sind denn auch diese ganzen Stores mitverantwortlich, dass so eine Schicksale oder so eine Sachen passieren. Und am Ende war es halt wirklich so, um es kurz zu machen, die haben den Laden so krass gestürmt, die Tür wurde nur einen Spalt aufgemacht, die Glastüren sind zerberst, die ganzen Tailgates, da wo du weißt, die piepen und so weiter, diese Dinger, die wurden alle zerbogen, Leute wurden halb tot getrampelt, Tote nicht, aber es gab 15 Schwerverletzte, Schaden von 10.000 Euro, glaube ich, die Glastüren alle, wie gesagt, zerberst. Und nur damit man sich den nächsten Plasma oder OLED sich schnell sichert. Und wie verrückt halt auch, ey. Die haben ja dann teilweise so, die bunkern sich das unterm Arm und hier und nehmen noch ihre Kinder mit, die dann auch noch eine Playstation halten, bringen also sich selber auch noch in Gefahr. Ich glaube, sogar eine Schwangere war mit dabei, wo ich mir denke, fuck, Alter, kein Erbarmen von den Mitmenschen um sie rum. Ja, die vielleicht sehen, dass sie einen schwangeren Bauch hat. Na klar, es stellt sich auch die Frage, was machst du überhaupt da?
Ja, ja,
voll. Aber insane und diese verrückte Art einzukaufen ist eigentlich auch einer der Gründe, warum am Ende Eli Roth sich gedacht hat, das ist doch eine geile Story eigentlich schon für sich. Und da lässt sich doch auch ein richtig geile Slasher-Movie draus machen für einen Feiertag, der noch keinen Slasher hatte, ne?
Ja, so nicht wirklich, ne? Also es gab so hier und da ein paar Thanksgiving-Horrorfilme, aber die haben nie irgendwie so Recognition bekommen, so kommt mir es vor. Ne? Aber er war so da wirklich der erste Film, der gesagt hat, okay, alles klar, Thanksgiving ist jetzt der offizielle neue Horror-Slasher zu Thanksgiving mit dem Villain John Carver. Angelehnt an den Bro, der die Mayflower finanziert hat, um diese ganzen Importgüter von England nach Neuengland zu bringen.
Ja, aber was für eine tragische Geschichte auch, dass er eigentlich nie Thanksgiving wirklich zelebriert hat, ne?
Ja, Mann, der hat dieses Friedensabkommen geschlossen, das Handelsabkommen, und einen Monat später ist er gestorben. Der und Eli Roth hat jetzt diesen Anlass genommen und er ist ja auch privat ein richtig großer Horrorfan. Also ich glaube, wenn wir den irgendwie mal treffen würden, wir könnten uns, glaube ich, Stunden unterhalten von Nerd zu Nerd. Der ist ja auch in Massachusetts aufgewachsen, also an der Ostküste von den USA, in Boston auch. Und ist auch, hat früher auch ganz oft ist mehr oder weniger mit denselben Filmen aufgewachsen wie wir. Weißt du?
Ja, Mann. Ja. Wie alt ist er eigentlich?
Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, der ist. Ich glaube, irgendwas so zwischen.
Alter, wa?
Ja, nee, irgendwas zwischen 75 und 80 geboren.
Okay, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber.
Ja,
okay,
irgendwie sowas. Warte, ich kann es mal ganz kurz. Eli Roth, Alter, geht ja ganz schnell heutzutage hier. 53 ist er, 72 geboren.
Ah, okay. Na gut, dann sind wir so fast so, also für mich jetzt so 10 Jahre auseinander.
Genau, und er ist halt aufgewachsen mit Filmen wie halt Evil Dead und Nightmare on Elm Street und hast du nicht gesehen.
Die ganzen Slasher vor allem, ja.
Ja, und seine Lieblingsslasher waren immer auch Holiday-Slasher. Halloween, Silent Night, Deadly Night, Mother's Day, April's Fool Day und so weiter und so fort. Valentine's Day, My Bloody Valentine, genau. Und so weiter und so fort. Und dann ist er irgendwann zu dem Entschluss gekommen, es gibt eigentlich keinen so offiziellen Thanksgiving-Slasher, ja. Mhm. Und hat dann im Rahmen, hat dann einen Grindhouse-Trailer gedreht, der damals lief, ich glaube sogar bei, welcher Film war das nochmal? Grindhouse und Tarantino und,
Planet Terror.
Genau, Planet Terror.
2007 kam es raus. Das ist übrigens das, was ihr im Pre-Intro gehört habt, ein Teil davon.
Ja. Ja, ganz genau. Und dann hat er so einen Fake-Trailer dafür gedreht, so im Grindhouse-Image. Und Alter, ich hab den damals gesehen, diesen Fake-Trailer. Ich dachte mir so, boah, wie geil, ey.
Ja. White meat, dark meat, all will be carved. Ja, ja, aber die waren alle geil, fand ich, diese Grindhouse-Trailer, fand ich.
Total, auch. Total, ne? Die haben halt was, ja. Und dann Jahre später, ich glaube, das war hier so 2006 oder 2007, kam auf einmal die Ankündigung, dass er mit seinem besten Kumpel, mit dem er auch groß geworden ist in Boston, Massachusetts, einen Film auf die Beine zieht. Ja, die beiden haben quasi Drehbuchproduktion gemacht und Eli Roth hat obendrein auch die Regie gemacht. Ja, also ich finde ja seine Filme geil, ich finde Cabin Fever geil, ich finde Hostel geil.
Jeff Randall meinst du, ne?
Ja, genau, das ist sein Kumpel, der auch Produktion gemacht hat, genau. Und so weiter und so fort. Er hatte natürlich auch Eli Roth viele Misshits, aber eins muss man ihm lassen, der Typ ist absoluter Horror- und Slasher-Fan vom Grunde auf, also wirklich durch und durch. Und wenn man ihn mal so in Interviews hört, wie er so redet über Horrorfilme und welchen Einfluss die haben auf die Gesellschaft auch und warum er nicht gerne innerhalb irgendwelcher Studio-Lines dreht und sowas, ne? Also das ist schon, und wie er die Welt sieht und wie einfach die Welt auch Horror wiedergibt und die Passion dahinter, da merkt man einfach, der Typ hat Horror, das Genre eigentlich durch und durch gefressen.
Ne? Ja, Mann. Das sieht man auch. Ich habe auch einige von den genannten Vertretern noch nicht gesehen. Mhm. Ich will gerne noch mal, wie heißt der? Cabin Fever, war das?
Cabin Fever, ja.
Teile, glaube ich.
Jo, 4 Stück mittlerweile.
Wow, alle von Eli Roth? Nein, ne?
Nee. Also es gibt Cabin Fever 1, 2 und 3. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, Patient Zero und dann gibt es, glaube ich, noch ein Remake davon. Also ich glaube 5 mittlerweile. Ich bin mir
nicht sicher. Ich will dir nochmal eine Chance geben, nämlich, weil ich habe den richtig schlecht in Erinnerung, also als schlecht empfunden. Ich habe richtig gedacht, oh fuck, ist der schlecht.
Ich fand
den, und ich weiß, du feierst den so und irgendwie dachte ich, muss dem vielleicht nochmal eine Chance geben, ja, weil wir ja so geschmackstechnisch ja jetzt nicht so weit auseinander liegen.
Ja, mach mal.
Außer bei Halloween 2018.
Anderes Thema.
Der wird immer wehtun. Oder den wirst du nie verstehen.
Nee, aber Cabin Fever war echt cool. Also da merkt man tatsächlich auch, wie er, ja, wo du erkennst einfach in dem Film so viele Filme wieder, die wir geliebt haben. Und der hat auch so viel Comedy und Humor und ist sarkastisch angehaucht und so. Also wirklich ein geiler Film. Coole Effekte, ja, muss man auch sagen. Ja, und dann hat er Thanksgiving gedreht. Er wollte quasi so einen Film drehen, der damals, wenn er in den 80ern rausgekommen wäre, sofort verboten worden wäre. So einen wollte der rausbringen. Ne?
Video-Nasties, ne? Die Nasties,
genau, so ein Video-Nasty, wenn du ihn damals gesehen hättest. Ne? Der wollte einen Film herausbringen, der damals genauso funktioniert hätte wie heute, abgesehen von den ganzen Handys und sowas, die jetzt da drinnen vorkommen in dem Film. Ne?
Spielt ja auf jeden Fall, auch wenn man es nicht sagt, spielt er ja gefühlt so in der Neuzeit, im Hier und Jetzt halt so, ne?
Ja, auf jeden Fall, definitiv, der spielt in der absoluten Neuzeit, ja. Und ich finde aber auch nicht so schlecht in der Neuzeit. Viele Filme, die jetzt irgendwie, okay, das Handy als so elementaren Teil oder als einen Teil der Geschichte wiedergeben, weil du hast ja natürlich hier irgendwelche Livestreams und Insta-Posts und sowas, ne? Face-ID und diese ganzen
alles
Geschichten.
Alles ist vernetzt im Grunde genommen. Also du hast
ja alles, nicht
dieses alles ist vernetzt. Isolierte so, sondern alles kann zu jeder Zeit live sein und auf dem Second Screen laufen quasi, von daher.
Ja, genau, aber was ich vor allem auch meine, ist, dass das hier halt gut rübergebracht ist. Es passt einfach gut zum Inhalt und ist nicht so aufgesetzt, ne? Das war einfach cool, ne? Aber wenn du das weglassen könntest, könntest du diesen Film auch in den 80ern spielen lassen. Und ich habe mir auch im Nachhinein mal den Grindhouse-Trailer zu Thanksgiving angeguckt. Also nicht den Grindhouse-Trailer aus dem Jahr 2006, 2007 zu Planet Terror, sondern einfach einen, der auf Oldschool gemacht ist, ne, auf Grindhouse mit Pixel hier und da und tralala. Und ey, der kam mega gut rüber und Cigarette Burns und sowas, ne? Kam mega gut rüber, die Scheiße.
Ja.
Und man merkt in dem Film einfach so, der Typ hat Horror absolut verstanden.
Ja, Mann. Ja, es macht auch Spaß, diese Grindhouse-Trailer, die dann halt so Planet Terror und so weiter dann alle released wurden. Da gab es auch noch so ein paar Trittbrettfahrer von irgendwelchen Hobby-Filmern, die aber alle eine super, super geile Trailer erstellt haben, auf die ich wirklich Bock hatte. Und es gab so eine, hat so eine richtige Welle losgerissen von all diesen ganzen Grindhouse-Sachen, was es nicht alles gibt. Nunsploitation, Blaxploitation, es ist alles dieses Exploitation-Kino, was halt immer wirklich diese Bahnhofskino-Publikum angezogen hat, die halt genau das wollten, in your face, nicht lange rumquatschen, sondern das, was man auf dem Cover sieht, möchte man auch bitte dann im Film haben. Und das haben die eigentlich runtergebrochen darauf. Kleine Perlen sind da entstanden.
Voll, hundertprozentig. Und wir würden jetzt einfach auch mal an der Stelle eine Spoilerwarnung aussprechen. Also wer Thanksgiving noch nicht gesehen hat, tut es und kommt dann gerne jetzt hier wieder.
Holt euch die Thanksgiving-Keule und guckt euch Thanksgiving jetzt an. Gabo, gabo. Und wie war es gestern, als du ihn nochmal gesehen hast? Beziehungsweise heute, als du ihn dir nochmal gegeben hast?
Ja, also es macht wirklich Spaß. Oder? Ich bin ja eh ein großer Slasher-Fan, wie du weißt, wie, denke ich mal, alle wissen, die uns zuhören. Großer Slasher-Fan, das ist ja auch das, womit ich so groß geworden bin, mit den ganzen 80s-Slashern.
Same.
Und deswegen hat mir der Film einfach so gut gefallen. Du hast hier 5 Teenager und es ist ein... Und ein Vater von einer dieser Leute, der ist der Besitzer von einer Ladenkette, nennt sich Rite Mart. Ja, ich denke, das kann man mal vergleichen mit Walmart oder Target oder wie auch immer. Ne? Der Film findet statt in Plymouth, Massachusetts. Gedreht wurde er in Kanada. Und es fängt an, dass sich das Marketing-Genie oder der Geschäftsführer von dieser Rite Mart-Kette gedacht hat, ey Alter, lass mal nicht erst um Mitternacht den Laden öffnen, sondern lass mal irgendwie schon 18 Uhr davor diesen Laden öffnen, damit wir noch mehr konsumieren. Und to top it off, gibt's ein gratis Waffeleisen dazu, ja, zu jedem Einkauf.
Da haben wir den Link, sag ich mal, zu den Original-Waffel-Riots, die ich vorhin genannt habe. Also es ist jetzt auch nicht einfach nur aus den Fingern gesaugt. Auch es ist erschreckend nah an der Realität.
Waffle Rides, Diggy, ey, what the fuck, ja. Und ja, auf jeden Fall rasten die Menschen komplett aus. Dann gibt es da noch hier und da irgendwelche kleinen Intrigen. Der hat 2 Footballmannschaften, stehen sich gegenüber. Die eine Footballmannschaft, die zu den Hauptcharakteren gehört, quasi hat den von den Hanovers einen auf die Fresse gegeben nach einem Spiel von ein paar Tagen. Und der steht jetzt da in der Menge und will dieses kostenfreie Waffeleisen haben, während der andere durch seine Walmart oder Rite Mart Connection schon im Laden drin ist. Die Situation eskaliert komplett. Die Fences werden gebrochen, die Dämme werden gebrochen und alle quetschen sich quasi an die Scheibe ran. Völlig überforderte Security. Man hat gespart, man hat sich nur 2 Securities engagiert versus 3000 irgendwie Käufer, die Bock haben auf dieses kostenfreie Waffeleisen.
Ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob war das wirklich ein Waffeleisen oder war das nicht so ein Pizza-Baker, Pizza-Waffel, irgendwas?
Ich glaube, es war ein Waffeleisen.
Whatever, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall so ein Item, was du sonst in irgendeinem Teleshop hinterhergeworfen bekommst.
Gratis, Diggi, gratis. Da geht's rum, weißt du? Und die Glassdoors werden runtergebrochen und alles stürmt diesen Laden rein und dann geht quasi auch dieses riesige Massaker los. Ja, es geht dieses Massaker los. Einer wird totgetrampelt, der andere schlitzt sich die Kehle an abgebrochenes Stück Glas durch. Die andere, ihre Haare werden in einem Einkaufswagen verheddert und sie wird quasi skalpiert. Also sowas von. Und mittendrin ist dieser eine Footballspieler, der mit dem Handy dasteht und nur an seine Klicks und Likes denkt und sich denkt so, oh, this is gold, bro. This is so fucking rad, bro. Also ein richtiger Ami. So ein richtiger Ami-Brad.
Ja.
Und so fängt halt der Film an. Ein super schönes Intro zum Film. Ja. Und dann auf einmal ein Jahr später.
Ey, erstmal ganz kurz. Das sind wirklich so unterhaltende erste 15 Minuten. Es führt eben nicht lange Charakterzeichnung, fuck all that shit. Es ist ganz klar, das ist das Lager, das ist das Lager. Du hast noch so schön beschrieben, eben gerade mit diesen zwei College-Teams, ne?
Und die sich genau.
Genau, und der hat ja das auch im Grunde genommen, der eine von denen hat das ja dann sich auch ausgelöst, weil dadurch, dass der eine, wie hast du ihn genannt, auch wenn er nicht so heißt, der typische Brad, der ja sozusagen mit der Tochter zusammen ist von dem Besitzer vom Right Market, von Thomas, die sorgt ja dafür, dass sie noch vor den Black Friday Eröffnung, vor diesen Deals in den Laden reinkommen. Und das regt natürlich das gegenüberliegende Team, dem von diesen Hanovers, so krass auf, dass er sich das Megafon einfach schnappt von diesem Security-Typ und reinbrüllt: Es ist offen, oder ja, lass alle rein, und dann geht's los, und dann kommen diese wilden Szenen und diese ekelhafte Szene, die wollte ich nochmal, weil es gehört mit zu den, finde ich, perversesten Szenen, wie die da einfach dann gnadenlos von diesen Einkaufswagen da ihre Haare sich verheddern, von dieser Amanda, und sie so richtig langsam skalpiert. Also diese ist geil gemachte Practical Effect einfach.
Und viel lustiger fand ich, wie der Einkaufswagen dann weiterfährt und dieses Ding wie so ein kleines Fuchsschwänzchen hinterhergezogen wird.
Ja, total geil, ja. Da zeigt man auch so, wie sehr drauf geschissen wird. Da wurde jemand gerade skalpiert. Ja, fuck it, Alter. Ich will mein Waffeleisen, Mann. Ich muss weiter.
Oder wie der Typ, der seine Kehle von dem abgebrochenen Glas durchgeschützt bekommt, wie er noch so mit letzter Vollblut und mit seiner letzten Kraft so zu diesem Waffeleisen so taumelt. Und sich das so packt, so fällt dann tot auf den Boden, und dann kommt noch so eine Frau vorbei und reißt ihm das so weg.
Reißt ihm das wieder weg, so, ja, so herrlich. Wie viel Mitgefühl und so. Ja, aber das ist wirklich eine geile Opening-Scene. Hätte ich gerne sogar im Kino gesehen, weil das wäre so ein richtiger, ja, so ein Publikumspleaser, wo alle, glaube ich, mitgejohlt hätten.
Und da musste ich wieder daran denken, was er gesagt hat, Eli Roth, dass er einen Film drehen wollte, der sowas von verboten wäre in den 80ern. Und alleine durch diese Opening-Szene, Alter, das war ja herrlich.
Ja, auch der Typ, der Brad, der erstmal lieber sein Insta-Live-Feed bedienen will und scheiß auf das Sterben gerade Menschen. Da ist gerade deine Tante, Schwiegertante oder so, diese Amanda, die ist ja irgendwie, war ja die Tante von
das der war also der Freund von der Tochter, wessen Vater der Besitzer ist, das ist dieser Baseballspieler, Bobby.
Ja, genau.
Und der andere, der ist einfach nur ein Dude, der eine Freundin da hat. Also der hat familiär nichts mit der zu tun gehabt.
Ja, stimmt. Ja, du hast recht. Genau. Ja. Das ist dieser Bobby, der Baseballspieler.
Genau.
Auch so krass, wie er sich so, der wichtige Baseballspieler, der ja sich sein Handgelenk bricht, ne?
Mhm.
Das ist auch so eklig gemacht. Ja.
Ja, und ist ja auch lustig, ne? Also du hast dann davor diese nette Dinner-Szene in dem Haus, Thanksgiving, ja, Tag der Danksagung. Und dann auf der anderen Seite hast du natürlich dann die Leute, die komplett eskalieren und in diesem Laden da reinbrechen und sich gegenseitig massakrieren.
Ja, sehr geil.
Naja, und das ist das Intro. Und dann haben wir auf einmal einen Zeitsprung. Es ist ein Jahr später und unsere Freunde sind noch immer da. Es fehlt nur der Bobby mit seiner gebrochenen Baseballhand. Ja, und dann auf einmal kriegen sie alle irgendwie Posts, dass dieses Video wieder online geschaltet wurde. Also der Film hat angefangen, jetzt haben wir darüber geredet, du hast mich gefragt, wie fand ich das Intro, wie hat mir das der Anfang gefallen und so. Erzähl du doch mal, wie hast du das so aufgenommen?
Ja, für mich ist das auch jetzt bei der mittlerweile dritten Sichtung so ein richtig Party-Feeling. Ja, weil ich weiß, wie Eli Roth es meint, du hast es so schön beschrieben, der will dem Publikum genau diesen geilen Slasher-Vibe geben und genauso brutal in your face, ohne irgendwelche Geiseln zu nehmen. Leicht zwischen die Augen schießen, ja, shoot first, ask questions later, so liebe ich, kompromisslos. Und so macht der Film, wenn man den so annimmt, als auch eine absolute Satire, dann ist es halt einfach nur zum Feiern.
Total, und total.
Practical Effects vor allem auch, ne? Das Gallonen von Blut, die spritzen, und Fleisch, was sich von Knochen löst.
Also ich glaube, in dem Film, da geht es ja auch primär um die Kills. Ne? Alles andere ist im Hintergrund. Ne? Weil was Eli Roth auch immer fasziniert hat, ist diese Art und Weise, wie die Menschen in den 80ern in den Filmen gestorben sind. So voll kreativ. Ne? Ja, und genau das wollte er. Er wollte sagen, ey, ich möchte Practical Effects, ich möchte kreative Kills. Was können wir machen?
Ganz genau. Das ist wirklich... wir können gleich noch darüber reden, was so dein Lieblingskill war oder so. Dann geht's aber auch relativ nach der Veröffentlichung dieses Videos wieder. Und dann, dann kommt dann schon im Grunde genommen irgendwo so ein Post, ne, von so einem Thanksgiving Dinner Table.
Mhm.
Und dann in dieses Thanksgiving Dinner Table, was erstmal alle gar nicht so bemerken, die ganzen Insta-Kids, sind da auch Namenskärtchen drauf. Das wird aber erst nach dem zweiten Kill dann wirklich erst so klar und dann gucken die dieses Bild nochmal an und dann merken die, fuck.
Oh,
that's all our names, man. Guck mal, hier stehst du. Wer ist jetzt als nächstes dran? So, ja, bisschen Wahrsagung. Ja, mal gucken, was uns die Kugel sagt.
Bisschen Final Destination.
Hatte ich auch gedacht. Krass, total.
Ne, weil das Ding ist halt, dass es gibt halt nur dieses eine Video, also wie wir im Verlauf der Geschichte feststellen, dieses eine Video von diesem Dude, von diesem Footballspieler, der halt auf so einem Counter stand, auf so einer Kasse, auf so einem Fließband und halt alles gefilmt hat von oben. Ja, dem ist selber nichts passiert. Denn mysteriöserweise wurden die Sicherheitskameras abgestellt an diesem Tag. Das heißt also, wir sehen dann so eine kleine Einblendung, wie John Carver, der Killer, in so einem dunklen Kabuff sitzt und sich ganz genau anguckt, wer bei diesem Massaker teilgenommen hat, wer involviert war, wer rücksichtslos gehandelt hat. Und dann hatten wir da ein Standfoto von einer... das ist eine, also Lizzie heißt sie im Film.
Ja, die und in den ersten Reihen auch da ist.
Genau, gespielt von Amanda Barker. Dann ist so ein Standbild und dann auf einmal skippen wir in einen Diner zum Feierabend. Es ist schon dunkel draußen und wir sehen, wie Lizzie den Diner abschließt. Und jetzt kommen wir auch schon zu einem Kill, wo ich sagen muss, der hat auf jeden Fall schon... Also für den ersten Kill nach dem Intro, der hat, also ich musste lachen, ich dachte mir so, okay, das ist krass, aber dann ging es noch weiter.
Das ist auch schon fast wieder Final Destination mäßig, ne? Das ist
so ein bisschen, ja. aber gut inszeniert. Also es war ein Kill, wo ich dachte, ja, der könnte jetzt auch mein Lieblingskill in dem Film gewesen sein, bis ich halt die anderen Kills nochmal gesehen habe. Aber es war halt zu geil. Ne? Ich erzähle einfach mal jetzt. Ja, also der nimmt diese Lizzie, der packt sie, also John Carver packt sie, hält ihr Gesicht in so ein Wasserbecken rein, weil wir befinden uns da in so einer kleinen Industrieküche.
Ja.
Dann zieht er die Tür vom Gefrierraum auf, knallt ihr Gesicht auf die Innenseite vom Gefrierraum und dadurch, dass sie gerade halt ein Wasserbad genommen hat, ja, also er sie quasi unter Wasser getragen hat, bleibt natürlich ihr komplette Gesichtshälfte und Finger an dieser Tür stecken. Ne, weil es sich sofort gefroren ist. Und ich dachte mir so, damn. Und dann geht er zurück, um seine Axt zu holen, ja, weil er sie mit der Axt dann abschlachten wollte. Yeah. Und sie versucht halt wegzukommen. Und du siehst halt, wie diese Haut und das Fett sich so wegzieht, weil es so gefroren ist. Ich dachte mir so, damn. Ja, und weißt du halt so, weil es halt Practical Effects ist, sah halt auch echt nasty aus, ne?
Voll.
Und dann zieht sie so ihre Hand weg und ihr Gesicht weg. Und wie lustig war dieser Film auch. Also dieser Humor, der war ja auch wirklich spot on. Und sie versteckt sich dann in so einer Besenkammer, ja, und versucht so ihr Handy aufzumachen, aber sie sieht so scheiße aus.
Und für die ganze
Blut. Dass Face-ID nicht funktioniert.
Ja, ne? Genau. Und Blut klebt an dem Screen, dass sie es auch nicht manuell irgendwie schafft. Also auch kreativ, dass man die logische Handlung, die man selber wahrscheinlich auch machen würde, sie will die Cops rufen oder wem auch immer,
ja,
schafft es halt nicht. Und es wird auch erklärt, warum sie es schafft.
Sie wird von der modernsten Technik quasi ausgebremst, weil sie einfach erstens scheiße aussieht, weil ihr halbes Gesicht fehlt und alles voller Blut ist. Und dann schafft sie es raus in den in den Hof, also auf den Parkplatz.
Parkplatz, genau.
Will zu ihrem Auto, fragt dich, wo sind meine Schlüssel? Und natürlich hat John Carver die Schlüssel und sitzt im Auto, fährt nicht an, brumm, fährt auf sie zu, ohne groß Drama, ohne rumzumachen. Da steht dann so eine Metaller, so eine Industriemülleimer, weißt du, so riesigen metallenen Dinger. Fährt ran, patsch sie rein, Deckel zu, bam, und der komplette Unterkörper wird einfach abgetrennt. So.
Das ist zu geil auch. Also, weil es da auch wieder so Practical Effect, sieht so wirklich auch so verdammt gut aus.
Herrlich, herrlich, ja. Und dann sieht man einfach nur noch am nächsten Tag, wie sie quasi auf ihr Unterleib quasi aufgespießt ist, auf diesem großen Stern vom Diner.
Ja, ja.
Und dann gibt's wieder bla 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 und dann kommt ein Cut zurück, wie so die Polizei dort ist und die Szene quasi, also Forensics und sowas, ne? Und wie die dann so ein Darm von ihr in so einen Evidence Bag reintun. Und du siehst so, das ist so eine Salami, so, weißt du?
Sieht wirklich aus wie so eine Brühwurst, Alter, mit der Zange so rausziehen. Ja. Ja, du sagst es, das ist wirklich, wenn man das auch so erklärt, wir versuchen es ja gerade so ein bisschen bildlich Stück für Stück zu reproduzieren. Und es ist pur Slapstick. Man kann nicht anders als lachen, weil es auch so was so extrem übertrieben ist halt. Ne?
So ins Gesicht, aber without no fucking around. Also man kennt ja, wie manche Slasher dazu neigen, auch der Moderne, so ewige Verfolgungsjagden zu machen. Ne? Ja. So 10 Minuten kämpft das Opfer ums Überleben. Digga, nicht hier. Das Ding hat sich innerhalb von 3 Minuten erledigt gehabt. Es ist einfach so.
Aber ich fand auch krass, ich habe nämlich dann noch so ein bisschen auf der Blu-ray noch so ein bisschen Making-of gesehen. Und da hat auch, weil wir jetzt gerade über diese Practical Effects reden, da hat Eli Roth auch nochmal hervorgehoben, dass er wirklich nur noch und ausschließlich mit seinen Make-up und ne, Props Special Artist hier, Joe Badiali heißt der, zusammenarbeitet, weil er sagt, ich will von keinem anderen mehr Prothesen oder irgendwas haben. Keiner macht Köpfe und Hände wie er. Ja, das sieht man auch nachher später auch an diesem, die Opfer, die geköpft wurden, so, also an mehrfach, wir haben ja mehrere Köpfungen und du siehst halt immer, die sehen so verdammt echt aus, auch wenn ihr euch so eine Pause macht, so an der Stelle, du guckst wirklich genau hin und denkst so, fuck, ich sehe es nicht.
Ja, hundertprozentig, ja, total, guter Shoutout, der hat auch beim First Omen mitgewirkt.
Ja, genau.
Ne? Und ein paar Walking Dead hat da viel gemacht, 12 Folgen hat er da gemacht.
Ja.
Green Room.
Ja. Ja. Hat's drauf auf jeden Fall.
Ja, safe. Ja, und das war so der erste Kill nach dem Intro. Und da dachte ich mir so, oh, Alter, da wusste ich ganz genau, okay, es geht wirklich in diese geile Slasher-Richtung. Diese Teenager sind nur da, um zu sterben. Und ganz ehrlich, Bro, ich habe so viele so Negativkritiken von Leuten gehört, die den Film geguckt haben, ist voll Standard, voll 0815 und alle sehen voll schön aus und dann hast du einen Dunkelhäutigen dabei und dann hast du die dabei und alle haben irgendwie ein Trauma und bla. Und ich so, Digga, Alter, das ist ein Slasher, Mann. Du hast es nicht verstanden, Mann. Es ist ein Slasher. Da geht es darum, dass alle gekillt werden, weißt du? Zu nichts anderem sind die Leute da. Ne? Es ist genauso wie diese ganzen Slasher aus den 80ern, die alle feiern oder alle Horrorfans halt feiern. Don't take that shit serious. Wenn du nach Arthouse suchst, Digga, dann guck dir irgendwas anderes an, aber nicht Thanksgiving. Arthouse auf seine eigene Art und Weise.
Ja, für mich persönlich auf jeden Fall. Mir ist egal, was andere dazu sagen, aber ich finde, wie gesagt, diesen Joe Badiali da jetzt gerade hervorgehoben, hallo, ey, das ist Art, Alter, diese Props, diese ganzen Sachen, was alles dazugehört, eben nicht so billig CGI draufkloppen und sagen, hier hast du dein Fake-Blut, nein, da ist richtige Kreativität in den Kills, ist nichts irgendwie einfach mal aus Zufall passiert und sowieso irgendwie, finde ich, so voll das dumme Argument, oder ein Maßstab, den man nimmt, dass man sagt, das ist voll unrealistisch oder das ist voll klischeehaft. Ich finde, bei Horrorfilmen muss man das einfach akzeptieren, dass wir in so einem fiktiven Rahmen, in so einem Framing jetzt sind, in dem die Regie und der Film mir sagt, wo wir uns jetzt befinden. Und das muss ich einfach akzeptieren. Das sind die Bedingungen. Und da fange ich jetzt nicht an und sage Klischee, weil ja, Horror arbeitet nun mal auch mit Klischees. Das muss so sein.
Ja, total. Ja, genau. Und das war der erste Kill, hat mega viel Spaß gemacht. Und dann spinnt sich die Geschichte so ein bisschen weiter. Die Kids kriegen immer mehr obszöne Posts von dem und.
Und merken, wie gesagt, jetzt so langsam: oh, shit.
Die Schlinge zieht sich zu.
Ja, genau. Bin ich derjenige, der gestopft wird wie ein Truthahn?
Und dann fängt auch so ein bisschen die Final Destination so ein bisschen an, weil es stellt sich heraus, dass ihre Schwiegermutter quasi die ganzen Videoaufnahmen gelöscht hat, weil sie Angst vor Bad Publicity hatte.
Ja, ne? Ja.
Die wurden aber auf dem Rechner vom Vater, also vom Besitzer der Rightmark-Kette, für ein Jahr gespeichert. Sie kriegt Zugriff auf diese Daten und dann stellt sie so eine Fotokollage zusammen, wer alles dort involviert war und kann quasi irgendwo voraussehen, wer wann oder wer als nächstes getötet wird. So, ne? Und dann gibt's da den Shot auf einen Mann, der Security gemacht hat.
Mhm.
Ne, der Security gemacht hat beim Intro-Abend. Ja, und dann springen wir in seine Wohnung rein, ja. Der Typ heißt Manny und wird gespielt von Tim Dillon. Und dann springen wir in seine Wohnung rein auf einmal. Ja, quasi.
Stimmt, ja, den habe ich fast vergessen, den Kill.
Quasi Kill Nummer 2 an der Stelle. Also nagelt mich jetzt nicht fest, vielleicht verwechsel ich auch einen Kill, vielleicht kriege ich auch nicht alle hin. So.
Ich glaube, du bist
ne? Und und dann will er quasi gerade abhauen. Am Urlaub wirft sein Travel Pass, sein Reisepass auf den Tisch. Draußen wartet schon sein Kumpel, der ihn zum Flughafen fahren möchte, mit einer kleinen Katze da. Miau, miau. Übrigens dieselbe Katze aus Pet Sematary aus dem Jahr 2019.
Mhm.
Ja, die kennt man daher, die Katze.
Okay.
Und ein Remake, welches ich nicht empfehlen würde zu gucken, übrigens. Und er weiß, dass irgendjemand ist in seiner Wohnung. Dann nimmt er seine Keule hervor und sagt so: "Hey, come here, you motherfucker, I kill 10 people a day, I work in security."
Versucht, ja, das ist so geil, der Spruch, muss ich voll lachen, Alter.
Versucht,
I kill
sich
people
so
every day.
I'm a security guard, I kill people every fucking day.
Versucht irgendwie einen auf Matsche zu machen oder einen auf krass zu machen, aber immer wenn er dann das von sich gelassen hat, dann so, oh, fuck, man sieht also, dass er nervös ist. Und dann kommt so ein, auf einmal macht's BÄM und dann hast du so ein automatisches Schneidemesser auf einmal in seinen Bauch gerammt. Ja, ne?
Schön rein.
Und dann geht's auch wieder ganz, ganz schnell, ja. Also wunderbar. Der nimmt dann so eine Klavierseite, wie ich sie damals aus Hitman kenne, dem PC-Spiel, haut den die um den Hals, dreht sich um, zieht BÄM und der Kopf wird astrein abgesäbelt und wir haben eine typische 80er Blutfontäne, wie sie aus seinem Körper raus splattert. Und Typ fällt um, fertig. Er nimmt den Kopf, packt ihn in seine Reisetasche und läuft damit raus. Und das Geilste ist, auf einmal
kommt
Miau. Und alle denken sich so: oh nein, lass die Katze in Ruhe, nicht die Katze, nicht die Katze. Füllt ihr Futternapf auf, gibt ihr nochmal einen kleinen Krawler auf den Kopf, der Killer, und läuft dann raus.
Auch. Das fand ich auch. Das war so ein richtig süßer Whiskas-Moment. Ja? Er hat so richtig gedacht, so nein, nicht die arme Katze. Wenn ich jetzt rausgehe, dann würde ich ja verhungern.
Ja, und ja, total.
Wie sehr er doch behutsam ist und fürsorglich ist. Also da steckt jetzt nicht nur so ein absoluter Maniac, sondern das ist, ja, das erinnert mich so ein bisschen, sowieso der Killer-Typ ist halt so ein Rachemotiv, ne? Und es ist halt nicht so ein bisschen wie bei Scream und jetzt nicht so ein, ist jetzt kein Jason oder.
Ja. Genau. Also ich würde schon sagen, ist schon absoluter Maniac, aber ein Maniac, der eine Liebe für Katzen hat und ich sag's ja,
aber
mal so,
er hat
ne?
Motiv halt so. Das meine ich halt so, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Das hat er, ja, und das war dann der Kill. Darum ging's und dann am nächsten Tag kriegen die Kids wieder ein Foto zugeschickt, wie jetzt sein Kopf
auf
an dem Tisch, genau. Auf dem Tisch an seinem Platz quasi serviert ist, weil der John Carver, der will quasi den Tisch decken für alle, die damals schuld daran waren, dass dieses Unglück stattgefunden hat.
Ja, vor allem. Also wir haben ja jetzt wirklich schon mehrfach Spoilerwarnung. Wer jetzt immer noch hier drin ist und den Film immer noch nicht gesehen hat, was machst du zum Teufel hier? Guck den Film bitte. Ansonsten kann ich ja schon mal sagen, ich fand es halt auch total interessant. Wir wissen ja, wer es ist, ja, der Killer. Und beim zweiten, dritten Sichtung, ja, ach, guckt man den Film natürlich noch mal ein bisschen anders. Ich fand halt so geil die Szene auch, wie, die kommt zwar erst ein bisschen später, aber ich fand es interessant, wie er dann als Sheriff in Verantwortung dann aus der Tochter von dem Right Market Besitzer denn sozusagen Informationen rauskitzelt und sammelt. Und wer war da noch alles dabei? Ja? Wer? Ja, erzähl weiter. Aha, okay. Dann, weißt du, ich meine, dann schreibt er die alle auf und eigentlich hat sie nochmal dafür gesorgt, dass er jetzt die komplette Liste hat, wie man noch alles auftischt.
Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Nee, war schon sehr, sehr lustig gemacht, ja. Und ach Mann, das ging dann weiter halt, ne? Dann haben sie halt wieder hier dieses Foto bekommen, dieses Obszöne. Und welcher Kill war denn da nochmal der nächste? Kannst du dich noch dran erinnern?
Also.
Ich kann es dir ganz genau sagen.
War das der Maiskolben mit den beiden Pikern?
Nee. Der kam relativ zum Ende. Der nächste Kill, den kannst du auch mal gerne erzählen, wenn du möchtest. Das war, ich sag nur ein Stichwort. Trampolin.
Ja, geil, ja. Der hatte ja damals, also der ursprüngliche Grindhouse-Trailer, da gab es die Szene ja auch schon. Und man muss sagen, es gibt, glaube ich, zwei, vielleicht sogar drei Kills, die fast identisch, denn ja auch im Film vorkommen. Mhm. Unter anderem halt der Trampolin. Der Trampolin-Kill. Na, da sieht man dann halt eben dieses typische College-Girl, wie die da in der Sporthalle sind, ne? Zusammenhang, help me out. Wer sind die eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Das sind die Hanovers.
Ah ja.
Das Gegnerteam, genau, die Gegner-Footballmannschaft.
Stimmt. Ja. Ja, natürlich, weil die auch involviert waren und der Typ, glaube ich, ist ja der auch das Megafon genommen hat und dafür letztendlich die Initialzündung gemacht hat, dass der Sturm auf Right Market passiert ist.
Genau, mit seiner Cheerleader-Freundin.
Mit seiner Cheerleader-Freundin. Und die möchte ihn gerne so ein bisschen verführen und lockt ihn in die Sporthalle, die frei ist. Ne? Und da ist dieses Trampolin, was so schön aufgebaut ist. Und sie sagt so ganz lassiv, hey, folgt mir mal und guck mal, look what I can do and how flexible I am. Und macht so ihre Jumps und Rollen. Und im Trailer ist es ein bisschen brutaler, meiner Meinung nach. Erstmal sieht man ja dann, wie sie dann da halt rumjumpt und dann kommt im Grunde genommen John Carver auch schon von hinten und got his neck und
twisted.
Und twisted head, genau. Er dreht ja seinen Kopf so quasi um. Er sitzt ja da wie so ein Publikum auf der Bank und macht so den 360 mit seinem Schädel. Und er kann seiner Frau eigentlich gar nicht mehr zugucken, ja, das ist leider so, aber gut, wir sind immer noch am Ball und wir sehen, wie sie auch noch ganz fleißig rumhüpft. Sie hat ja auch noch so Spotlights in ihr Face, das heißt, sie sieht die schemenhaft noch, wie ihr Macker da sitzt, ne, aber sie sieht halt nicht ganz genau, dass sein Kopf schon längst verdreht ist,
macht
die Jumps und unten kommt natürlich John Carver, so schnell und gewitzt, wie er ist, ne, so wie man es von Slashern kennt, war dann plötzlich auch schon unter ihr, unter den Trampolin. Und steckt da sein riesengroßes Carving-Knife raus und sie springt halt fleißig weiter und es trifft ihre Achillessehne. Dann fällt sie runter und natürlich durch den Bounce-Effekt knallt sie mehrfach rein in die Klinge. Slash, 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 slash.
Ja, Mann. Aber ich glaube, hier ein bisschen CGI gesehen zu haben tatsächlich.
Ja?
Echt, ja, ja? Mann. Ich glaube schon.
Meinst du bei dem Twisted Head oder?
Nee, bei wie sie da runterspringt aufs Messer. Aber ist auch wurscht.
Ja, aber wenn, dann ist es so subtle und klug eingesetzt, dass ich damit fein bin. Im Trailer, ich weiß nicht, wie du das fandst, ich fand natürlich, im Trailer war das nochmal brutaler.
Naja, weil sie halt da ihre Beine spreizt im Spagat auf den Trampolin und dann wird die Klinge durchgeschoben und sie landet zentral, Mittelpunkt im Spagat auf diesem Messer.
Oh ja. Yeah. Also das war mal ins Schwarze getroffen und dann zieht sich bei
getroffen.
Jedem was zusammen, Alter. Es ist hart, Alter. She got literally fucked by the knife, ja.
Sozusagen, ja. Ja, fand ich tatsächlich auch ein bisschen Aber gut, so hat es auch gepasst, sage ich mal so.
Hat gepasst, aber vielleicht hatten sie da auch ein bisschen zu sehr sich gescheut, es so plakativ zu machen.
Ja, kann sein, weil ich man weiß nie, wie irgendwie die MPAA darauf reagiert auf sowas. Am Ende hätten sie es vielleicht rausschneiden müssen. Genau. Und dann wäre auch scheiße gewesen, weißt du?
Denn es geht wirklich unter die Gürtellinie.
Ja. Okay. Ja, auch, aber auch ein cooler Kill, den ich absolut so auch noch nicht gesehen hatte. Und als ich, wie gesagt, diesen Grindhouse-Trailer 2.6, 2.7, wann auch immer das war, gesehen habe, dachte ich mir so, oh, wie geil, Alter. Also ich hab's hart gefeiert. Ja. Hab's hart gefeiert. Ne? Und das waren halt die Hanovers, also die rivalisierende Football-Mannschaft.
Genau, genau.
Der Quarterback und sein Cheerleader.
Ich finde auch schön an dem Film, dass er eben sich eben nicht damit aufhält, irgendwelche besonders lange Liebesstory und Interaktion zwischen den Protagonisten irgendwie aufzubauen. So unnötige Plots. Er hat Plotholes, aber ich bin fein mit diesen Plotholes. Es ist gut, dass die da sind, weil ich will es gar nicht alle im Detail auserklärt bekommen. Man kriegt ein bisschen was mit. Das ist aber halt eben auch wichtig, weil man da halt eben so ein paar Red Herrings, so ein paar falsche Spuren setzt. Total. Gut, wer ist der Killer? Es ist Bobby, der plötzlich nämlich wieder auftaucht, komischerweise, ne? Und der hat ja auch ein Motiv, ne? Seitdem kann er ja nicht mehr Baseball spielen, dann seitdem sein Arm halt eben oder seine Hand, sein Armgelenk da gebrochen war und auch sein Ego. Und er dann halt jetzt, ja, und jetzt wieder in der Stadt zurück ist. Und warum ist er plötzlich jetzt, wo die Morde wieder da sind? Also er ist auf jeden Fall einer der Hauptverdächtigen.
Er sagt ja, er arbeitet ja in der Klempnerfirma von seinem Onkel und sagt, dass er halt einen Auftrag hatte.
Na genau. Was ist der Auftrag?
Ja. Was ist dein Auftrag, Bruder? Ich vertraue dir nicht.
I don't trust you, ja. Genau. Ja, und er hat ja auch so einen Mitbuhler. Und das ist dieser Ryan Baker. Im Film, spielt von Milo Mannheim. Und der ist ja so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein typischer College-Typ auch so. Gut educated, gut angesehen und kaum dreht er sich, steht er der Stadt mal den Rücken zu. Da ist die kleine Bitch. Nein. Da ist die Tochter vom Ride Market auch schon wieder mit jemand anderen zusammen. Und ausgerechnet auch der Ryan, der ja eigentlich so sein Nebenbuhler ist, den er eigentlich hasst. Mhm. Und trotzdem ist das alles so ein Anschein, auch der hätte Motive, auch der hätte das vielleicht alles initiieren können, weil der konnte das nicht abhaben und sehen, dass dieser schmierige kleine Baseball-Dude da mit seiner begehrten Flamme da zusammen ist. Ne?
Ja, ja. Ja, ganz genau, ganz genau. Also, Who Did It ist hier spot on, jeder könnte der Killer sein.
Ja.
Und ich frag dich gleich am Ende, wenn wir durch die ganzen Kills jetzt mal gegangen sind, was jetzt, ob du es geraten hättest.
Ne? Ja.
Und dann gibt es natürlich auch noch den, dann kommen wir zur Thanksgiving-Parade.
Auch ein Kill, den es im Trailer gab.
Auch ein Kill, den es im Trailer gab. Alle versuchen jetzt irgendwie den Typen rauszuködern, aber er ist natürlich nicht blöd, der Killer. Es findet diese Plymouth Rock Thanksgiving Parade statt, ja, wo eine große, sage ich mal, ein Straßenfest stattfindet und ein großer, sage ich mal, Straßenumzug stattfindet mit einer großen Parade auf der Hauptstraße mit vielen Kostümen und geschmückten Wagen und LKWs und so. Ne? Ganz klassisch halt, ne? Und alle warten drauf, wann ist der Moment da, wo er zuschlägt. Alle haben diese John Carver-Maske auf, weil die irgendwie verteilt wurde und er das Wahrzeichen der Stadt ist, ne? Also es ist so ein bisschen so wie Scream auch wieder so, ne? Oder wie Michael Myers.
Dazu ganz kurz, nur, es gibt ja auch dann in dem Film ein fiktives Museum, das ist ja das John Carver-Museum, weil man diesen Pilger ja eben so ehrt. Und deshalb eben auch überall diese Masken. Ja.
Er hat halt Plymouth gegründet. Ne? Er war der erste, der Gouverneur von dieser Kolonie, Plymouth.
Ne? Stimmt, ja.
Ja, genau. Und das findet halt da statt so. Ja, dann haben wir diese geile Parade, diese Thanksgiving-Parade. Und
Mit tanzenden Truthähnen und
und tanzenden Pilgern und alles Mögliche. Und dann bricht da natürlich auch das Chaos los. Ja, alle gucken, wo ist John Carver mit seiner Maske. Auf einmal kommt dann der Clown rausgesprungen. Und voll der krasse Typ wirft auf einmal überall so Blend- und Rauchgranaten rum. Ich dachte so, wow, Alter, was ist das denn hier für ein Military-Shit, ja? Und rennt dann zum Truthahn, haut in den Kopf ab. Massenkarambolage, einer sitzt, ein Pilger sitzt im Auto, kriegt einen riesigen Pfahl durch das Gehirn.
Ah ja, das ist auch krass, ja.
Durch den Kopf gerammt, wo die Nase so zur Seite knickt, die hängt ja, dann so runter.
Das ist vom Schiff, ne? Diese ja, Spitze, ja, ja. Auch so ein Paradenauto mit so einem Schiffbug oder vorne diese Spitze halt. Ey, ist total krass.
Also total lustig auch, wie das dann da abgeht an der Stelle. Und er schafft es dann halt, alle zu, sag ich mal, zu kidnappen, zu betäuben und zu ihm an den Essenstisch zu bringen quasi, ne? Aber ja, davor, genau. Alter, da haben wir haben noch gar nicht über Julia geredet.
Ne, genau, das meine ich. Ich bin mich auch nicht sicher jetzt ganz genau mit der Reihenfolge und ich glaube, zuvor kam die erwähnte Julia.
Ja, ja.
Die hat ja auch nochmal so einen spannenden Kill, aber ich muss auch nochmal sagen, der Clown, der kam wirklich überraschend. Ja, weil den habe ich nicht gerechnet, weil jeder guckt halt eben, wo in der Parade ist der John Carver. Yeah, ja, und yeah. Wenn man sich so auf John Carver-Masken konzentriert, kommt dann halt der Clown so random, der einfach den Truthahn oder den Dude in dem Truthahn einfach mal die Rübe wegschmettert und dann halt alle anderen betäubt da, die halt so an den Thanksgiving-Tisch sollen. Und Julia, die hat auch einen interessanten Kill, ne?
Was ganz lustig ist, dass wenn man Maiskolben isst, ja, dann hatten wir auch früher immer, wenn wir Maiskolben gegessen haben an Thanksgiving, immer diese Piekser für links und rechts, ne? Die hat man dann immer links und rechts in den Maiskolben, damit man den so praktisch halten konnte und so drehen konnte, während man diesen Kolben halt abgeknabbert hat, der dann irgendwie in triefend in Salzbutter gelegen hat, ne?
Oh, cool, ich kann's nicht.
Kannst du nicht, ja?
Nee, ich habe mal einfach ganz klassisch türkische Art Spieß genommen einfach. Einfach so ein Holzspieß an die Seite rein, aber dass da auch so eine süßen kleinen extra Items
gibt's für gibt. Ja, es gibt's alles, gibt's alles. Ja, ja.
Guck bei Temo.
Und die Julia, die wird dann von ihrem russischen Vater halt rausgeholt. Da meinst du, ey, fuck this, ich will nicht, dass meine Tochter stirbt. Wir fliegen heute nach Florida. Ja, fertig. Da können sie uns alle mal im Arsch lecken, so. Und ist dann noch in ihrem Zimmer und packt noch ihre Sachen, trägt noch ein bisschen Make-up auf, ihre Kontaktlinsen und man sieht, wie John Carver im Haus ist und erstmal den Security ausschaltet mit einer Silencer, dann den Vater ausschaltet mit einer Silencer und sagt so, Papa, 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 und auf einmal rammt er diese beiden Spieße links und rechts in die Ohren rein, ja. Und dann wechselt sich so die Audiospur, man hört so dieses verdumpfte, also man simuliert quasi ihr Gehör an der Stelle, wie sie da aus den Ohren blutet. Und dann ist ihr Freund schon auf dem Weg gewesen mit unserer Hauptdarstellerin, waren schon da, springen dann rein und dann gibt's eine kleine Rangelei. Er hat davor sich eine Pistole geholt und dieses Haus befindet sich gerade in Renovierungsarbeiten. Und da ist auch so eine offene, so eine Standsäge, eine Kreissäge offen, ja. Und dann wird sie halt draufgeworfen, versucht sich noch so abzustützen, ihre Finger werden abgesäbelt. Sie verliert das Gleichgewicht, kippt mit dem Oberkörper rauf und diese ganzen Gedärme werden so durch die Gabel werden so durch die Gegend geschleudert und alles voller Blut und Därme und es war einfach auch wieder ein herrlicher
Slapstick-Moment schon wieder.
Herrlicher Slasher-Kill. Wirklich, ja. Eine Hommage an jeden Slasher aus den 80ern.
Mir ist auch aufgefallen, so Final Destination-mäßig deswegen, weil wir so Slapstick-artig durch diese Szenen so durchgelotst werden und du weißt nicht, was die final killen will, die Opfer. Mhm. Also die werden mehrfach verletzt und dann kommt erst der Final. Ja, nicht immer, also ne, bei dem Truthahn ging es ganz schnell, Kopf ab. Aber sonst hat man echt kreative Dinger. Und diese Plastikhalter, ne, diese für wie die du gerade so beschrieben hast, ne, für den Maiskolben, die sehen auch so super niedlich aus, so mit so einem funny face und yeah. Stecken dann so in ihren Ohren drin. Das ist krass.
Ja, total, total. Nee, also war echt nett gemacht so. Und das war's dann halt mit Julia, geschrieben mit Y. Ja, dann schafft er es halt alle zu zu tranquilizen. Unter anderem auch Amanda, ja, die Schwiegermama, quasi die, die Frau von Thomas Wright, den der Wright-Markt gehört, ne, schafft er auch, und dann sehen wir sie so aufgebunden an so einem Tisch und wie er sie dann so mit Butter beschmiert, ja. Er beschmiert sie mit Butter, because he's in for a nice Thanksgiving dinner.
Ja, ja.
Sie schafft es kurz rauszukommen. Dann gibt es so ein bisschen Verfolgung, ne, hier und da und tralala. Aber er schafft es dann, sie in den Ofen zu stopfen. Und wir können dann zugucken, wie sie halt bei lebendigem Leibe gebraten wird.
Ja, ja. Ich glaube nur, die heißt halt nicht Amanda. Amanda Collins ist ja die, die quasi skalpiert wird am Anfang. Das ist die, wo der Mann, der Security-Typ ist.
Stimmt, ja.
Aber ich weiß, was du meinst. Die hat gar keinen richtigen Namen. Die heißt
Kathleen. Karen Cliché, genau. Oder Cliché an der Stelle. Ja, genau. Und sie wird dann halt bei lebendigem Leibe gebraten. Dann sitzen sie alle Texas Chainsaw Massacre-Style an diesem runden Festtisch. Ja, die Pute wird quasi präsentiert.
Pute.
Es wird ein Stück von ihrem Schenkel rausgeschnitten, ja, gut durch, ja. gut durch, alle kotzen sich einen ab, der Mann muss zugucken. Und dann haben wir den
Frauenkörper.
Ja, genau. Und dann haben wir aber auch den Evan Fletcher, der Typ, der Footballspieler.
Weißt du?
Dem wird dann schön der Schädel eingehauen mit so einem fetten, wie nennt man diese, so Fleischhammer, wo man halt Schnitzel klopft?
So ein Fleischklopper.
So ein Fleischklopper, ja. Der wird dann schön der Schädel eingetremmert. Und das war auch ein cooles Ding in den Behind the Scenes, wie wir dann sehen, wie sein Kopf da liegt, zerberzt, und er ist so daneben mit so einem riesigen Grinsen. Und es sieht einfach so krass echt aus, Mann.
Das meine ich, Mann. Also, da denkst du wirklich, da brauchst du kein CGI. Du brauchst einfach nur Leute, die ihr Handwerk können, und das sieht so mies aus, wie er den Kopf da eingeschlagen bekommt und die Schädeldecke zerberstet und da die Gehirnmasse rausquillt. Das sieht man noch so aus ein paar entfernten Szenen, da wird es noch ein bisschen ausgeführt. Mhm. Kann man sich auch auf der Blu-ray gibt es noch ein paar entfernte Szenen. Bist mir fast ein bisschen zu schnell durchgegangen, und jetzt kann ich auch gleich sagen, schon mal vorab sagen, ist mich eigentlich mein Lieblingskill. Mann, der Braten, Alter, wie eklig ist es denn, wie die Catherine da, Alter, festgeschnallt ist, um ihr rum, wie so ein Altar aus Möhren und Sweet Potato, und dann wird sie so langsam mit so einer Knoblauchölschicht einmariniert. Wie eklig muss das sein? Du wirst so langsam wach, du riechst so Knoblauch und denkst, oh, Hunger hätte ich schon, aber dann merkst du, fuck, Alter, warum habe ich einen Knebel im Mund, und ich bin wahrscheinlich der Braten. Und die hat den Braten im wahrsten Sinne des Wortes ja auch gerochen. Denn sobald John Carver sich dann nochmal irgendwie weitere Rezepte da irgendwie versucht zu snacken und so, ne, dreht er kurz den Rücken. Und sie schafft sich ja auch, da erstmal kurz zu befreien. Sneakt sich ja da so durch irgendwelche, ja, so ein Gerümpel durch und versteckt sich und macht dabei eigentlich auch einen ganz guten Job. Ja, ist jetzt gar nicht so dumm. Könnte ein gutes Final Girl abgeben. Und schafft es denn noch, und dann jagt er sie, dann gibt es ein paar Momente, und aber um es kurz zu machen, sie konnten halt nicht hinkommen und kommt dann in den Ofen und wacht dann da in diesen Ofen auf, und was für eine Szene, wie er da einfach nur reinguckt und sie sagt, please, please, don't do it, please, ja, und dann macht er nochmal die Ofentür auf, aber nicht, um sie zu retten, sondern er rammt mit einem Speed einfach nochmal in ihre Schulter, einfach nochmal so ein Thermometer rein. Wie geil ist das denn? Dann macht das Ding wieder zu. Und es ist so wie ein ganz normaler Prozess. So, ne? Ich bin gerade dabei, den Thanksgiving Supper vorzubereiten.
Warum auch nicht, ey? Ja, nee, also schönes Ding, kann man so sagen. Ich hab Hunger bekommen, während ich das geguckt habe.
Für den Horror-Geek hier unter uns ist es einfach sehr tasty, sehr geschmackvoll gemacht alles.
Ja, hundertprozentig. Ja, war schon ganz nett mit anzugucken, sagen wir es so, ne? Und es stellt sich tatsächlich heraus, also wenn wir jetzt mal hier den Roundup machen, dann gibt es noch hier so ein bisschen Action hin und her und who did it und sowas, ne? Stellt sich heraus, dass Also wir revealen jetzt den Killer, wenn es für dich passt, ja.
Voll, ja, mach.
Stellt sich heraus, dass der Killer der Polizist ist und die Frau Amanda in der Öffnungsszene seine heimliche Affäre war und sie von ihm schwanger war. Und sie quasi, oder er quasi, das als Motiv gesehen hat, alle zu töten, die damit involviert waren. Weil sein Leben zerstört wurde.
Ja. Alter, ja, klar, man braucht halt einfach ein Motiv. Und,
haben wir gerade den ganzen Film erzählt, Diggi?
Haben wir, ist scheißegal.
sowieso, ja. Und ich sag mal so, wie viele Truthähne von 10, wenn 10 das Beste ist, wie viele Truthähne würdest du denn diesem Film geben und warum?
Boah, ja, also ich fange jetzt nicht an, irgendwie den mit anderen Slasher-Filmen oder anderen Horrorfilmen zu vergleichen, so. Ja, da will ich gar nicht erst anfangen. Aber wenn ich mich den mir angucke, jetzt auch beim dritten Mal im Entertainment-Faktor, muss ich den zumindest eine 8 von 10 geben, weil ich fühle mich irre unterhalten, eine Menge Retro-Vibes kommen zurück, ja, und so kann man ein neues Franchise aufbauen. Da habe ich Bock.
Und ich hoffe es, ne? Also, ich gebe den Film nämlich auch 8 von 10 Truthähnen. Der Film geht eine Stunde 40, glaube ich, irgendwie sowas in der Art.
Also wie aber es Episode geht hier?
Ja, weil wir ja den Film erzählt haben, ne? Und es geht aber wahnsinnig schnell vorbei. Es macht Spaß, es sind kreative Kills, es ist brutal, es ist kein großes Heckmeck, kein großes Hin und Her. Und ich hoffe wirklich, dass wir da ein neues Franchise erweckt haben, weil ich habe auch schon eine Neckerfigur von John Carver. Ich habe eine Neckerfigur aus der Ben Cooper Edition von John Carver. Ich habe den auf Blu-ray, ich habe den als 4K. Mir macht da so viel Spaß. Und entweder wir kriegen dieses Jahr noch die Fortsetzung oder nächstes Jahr.
Also das ist die
Frage.
Angekündigt wurde von Sony und TriStar Pictures, angekündigt November 2025. Die sind noch nicht ganz klar. Sogar Eli Ross meinte, irgendwo zwischen dem 20. und 27. November wird er kommen.
Mhm.
Bin gespannt, ja, ob sie uns noch weiter auf die Folter spannen. Aber falls das der Fall ist, dann haben unsere Zuhörer hier eine perfekte Introduction. Ja, weil ihr guckt euch dann jetzt sicherlich nochmal den Film an, nachdem er am 23. geht ja unsere Folge hier live. Und danach habt ihr nochmal so eine Woche Zeit, so ein bisschen die Black Friday Deals und alles Mögliche vorzubereiten und ins Kino zu gehen, um Thanksgiving 2 zu snacken. Hoffen wir es mal. Fingers crossed.
Ich glaube nicht dran, weil ich mir der Meinung bin, dass schon längst irgendwie ein Trailer oder ein Teaser erschienen wäre, weil es ist immerhin hier eine Sony Production und Spyglass Entertainment. Und ja, Trailer muss halt sein, ne? Also. Aber mal schauen.
Vielleicht zu früh, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, aber mal schauen.
Also Patrick Dempsey soll wieder dabei sein?
Ja. Ich glaube, dass es 2026 wird, aber wir lassen uns gerne eines Besseren überraschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn er jetzt irgendwann rauskommen würde im November.
Absolut. Für mich als Horror- und Slasher-Film-Fan ist es einfach genau das, was ich haben möchte und nichts anderes.
Ja, 100%. Kompromissos,
ja. In your face. Ich habe mir also mal den Spaß gemacht, was könnten denn gute Kills sein? Für den Thanksgiving 2. Ja?
Ja, dann schießt dann. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, genau. Stell dir halt nochmal vor, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Turkey Filling Bastards.
Standard.
Ja, ne? Klar. Das wäre auch geil, dass er die irgendwie, den Opfer so an den Essenstisch so fesselt, ihn nochmal klar macht, warum er das macht, vielleicht sogar live geht und dann mit dem Turkey Buster so. Gibt so eine ähnliche Szene bei Freddy 5, Trauma, wo er sie auch füttert mit seinen Klingen und ihr dauernd sie zum Platzen bringt. Und so sollte es dann auch sein. Der Turkey Buster sorgt dafür, dass sie am Ende einfach plastet. So richtig schön übertrieben, überall eine Mischung aus Blut und Filling. Das wäre ein cooler Kill, finde ich. Und ansonsten der Cranberry Sauce Grinder. ich brauche mir eigentlich nicht mehr sagen. Lass dein Kopfkino jetzt spielen, ja? Cranberry Sauce Grinder, auch wunderschön, um eine Menge Splatter-Effekte hier zu geben.
Total, ey.
Und der dritte, und das ist ja so ein Thanksgiving-Ding, was ich persönlich nicht kannte, aber schon mal irgendwo im Film gesehen habe, ist der Wishbone. Man hat beim Truthahn immer so, das kennt man auch beim Huhn, diesen Wunschknochen. Den hält man jeder an eine Seite fest und knackt ihn und darf sich dabei was wünschen. Jetzt könnt ihr auch wieder Kopfkino, ja? Wir hatten bei Terrifier so schön, ne, wie man, oder auch bei Bone Tomahawk, wie man Körper in zwei Teile, zwei Teile sliced, ja, und das könnte man doch auch so mit diesen Bone, der Mensch besteht auch aus vielen Knochen, schön, ja, das wären so die Kills. Mal sehen, ich bin sehr gespannt, weil das macht den Film ja aus, die kreativen Kills.
Ja, total, total, oh Mann, ey, da wünsche ich, dass ich jetzt irgendwie so spontan kreativ genug wäre, um da auch irgendwie jetzt meinen Senf beizugeben, aber...
Ja, kam jetzt nicht überraschend.
Aber das lädt natürlich ein, ne? Also es ist ja, glaube ich, so, wenn es so einen Traumberuf für Marian gäbe, für mich gäbe, dann wäre es so, hey Marian, ich drehe einen Slasher, das ist der Plot, bring mir doch mal, also schreib mir noch mal 20 kreative Kills runter, die thematisch passen. Say no more, brother. I got you.
Hey, du hast meine Seele, ist schon verkauft, Alter. Das ist meine Zukunft, so stelle ich es mir vor, Alter. Kreativ.
Satan, wenn du uns hörst, hier, ich bin dein.
Aber was opferst du dafür? Was gibst du dafür her? Was du
meine Seele, Bruder.
Meine Seele?
Ja, Standard, Digga.
Steel in hell, Motherfucker.
Besser als auf Erden, Motherfucker. Wir sind schon in der Hölle, Bro, Alter.
Wenn die Welt untergeht, dann ist das Hell on Earth, Alter. Hier ist dein
Mann. Wir sind schon in der Hölle, Bruder.
Wir sind auf jeden Fall in den Vorhöfen, 100 pro.
Ja, nice, Bro. Okay. Dann hat es mal wieder viel Spaß gemacht, mit dir über Thanksgiving zu sprechen. Wie gesagt, Leute, guckt ihn euch an bei Home of Horror oder holt euch die Blu-ray ins Haus für 9,99. Wartet auf Black Friday, dann könnt ihr ihn für 8,99 haben. Ganz kurz nochmal, wie geht's hier weiter bei uns? Wir haben nächste Folge, in der Folge 25 wieder ein Gast am Start. Daniel Hian ist mit uns da, um mit uns über Dawn of the Dead Original versus Remake zu sprechen. Daniel Hian ist ein Regisseur und Drehbuchautor. Dazu wird er selber mehr sagen bei der Folge. Sagt selber, dass er Dawn of the Dead das Original über 300 Mal gesehen hat. Ganz genau. Kann ihn mitsprechen. Also, wir haben einen super Gast dabei, um hier offen ins Gefecht zu gehen. Original versus Remake mit unserem hauseigenen Ranking-System versehen, um zu gucken, wer macht am Ende das Rennen bei uns. Wenn ihr möchtet, bitten wir euch darum, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Spotify, lasst uns 5 Sterne da, lasst uns einen Kommentar da. Wird uns sehr, sehr freuen, mit euch auch in den Austausch zu gehen. So viel von meiner Seite. Ich habe genug geredet. Serkan, Mann der Stunde, Mann des Tages, du hast das Schlusswort.
Okay, ich wickel das Sandwich nochmal ein und sage genau all das, was Marian gesagt hat. Persönlich freue ich mich auch auf Daniel. Daniel hat wirklich eine Menge Expertise. Also wenn einer was über Dawn of the Dead weiß, im deutschsprachigen Raum, dann wohl er. Ja? Yo. Und deswegen freue ich mich auch so sehr darauf. Und es passt auch jetzt so im Anschluss zu dieser Folge sehr geil, denn diese ganzen Black Friday-Opfer sind alles Zombies, Alter. Sind alles Zombies. Und wir freuen uns deswegen auf die nächste Episode. Bleibt dran, folgt uns und wünschen euch einen schönen Abend noch.
Haut rein. Ciao, ciao.